Audio Now.
Ich habe so einige Male schon gedacht, das fühlt sich hier gerade ganz schön Start-up-mäßig an. Als ich 2016, 17 in den Digitalbereich gekommen bin, war der relativ neu auf Konzernebene, also in den Geschäftsfeldern. So, du hattest vorhin schon die App angesprochen. Gibt es natürlich schon lange digitale Produkte, aber dass es den Bedarf gibt, da auch für das Gesamtunternehmen mit so einem Weitblick zu schauen, gibt es den Bereich des Chief Digital Officers eben noch gar nicht so lange.
In so einem großen Konzern einfach wahnsinnig hilft, ist das Netzwerk dahinter. Also das ist, wie viele Fachexperten es gibt oder Experten für unterschiedliche Themen und die dann gemeinsam an einen Tisch zu bringen und dann mit der Expertise auch an Themen zu arbeiten, das macht halt unwahrscheinlich viel Spaß.
Wir haben heute eine besondere Folge. Wir sprechen mit Mia. Wer denkt, dass Mia ein Vorname ist, dann liegt er oder auch sie nicht ganz so falsch.
Ja, genau gesagt sind es eigentlich zwei Vornamen, aber dazu gleich mehr.
Denn genau, es geht auch um Digitalisierung und dieses Mal beim vermutlich größten Staatskonzern Deutschlands, der Deutschen Bahn.
Ja, und jeder, der ja mit der Bahn unterwegs ist, weiß, dass da noch einiges zu tun gibt.
Genau, aber eben auch nach außen, aber eben auch vor allem nach innen bei der Bahn. Darüber sprechen wir heute, aber eben auch über eine moderne Form des Job-Sharings bei SoTech Deutschland. Mein Name ist Frauke Holzmeier.
Ja, und ich bin Andreas Laukert und wir begrüßen jetzt Mia, also soll heißen Miriam Kotte und Janina Schönitz. Hallo.
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 Hi.
Jetzt müssen wir kurz eine Stimmenidentifikation machen für alle, die uns zuhören. Janina, sag du einmal noch Hallo.
Hallo zusammen, ich bin Janina Schönitz und freue mich, hier zu sein.
Und Miriam.
Hallo, ich bin Miriam. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns sehr. Jetzt haben sich das hoffentlich alle gemerkt, aber ihr sprecht ja eh für eine Position, von daher passt das schon. Wir stellen euch noch kurz vor. Miriam, du hast an der FU Berlin BWL studiert und Business Administration an der University of Illinois in Chicago, dann Station bei Rexam, und unter anderem Bain & Company und seit Januar 2012 schon bist du bei der Deutschen Bahn.
Ja, und Janina, welch ein Wunder, auch du hast an der FU studiert, Diplom-Kauffrau steht zumindest bei LinkedIn und Business Management an der Kopenhagen Business School und dann bei Lufthansa Systems, DB Cargo und seit 2011 bei der Deutschen Bahn in verschiedenen Stationen.
Ja, ihr seid ja echt schon beide lange da bei der Deutschen Bahn und seid jetzt seit April 2020 Head of Digital Transformation. Ihr teilt euch den Job, aber erstmal, wie seid ihr überhaupt dann zu dem Job gekommen, so mitten in der Pandemie?
Ja, ich starte mal. Janina, ich sag's lieber nochmal, das ist ja wirklich verwirrend für die, die hier nur zuhören. Aber wie ihr uns eben schon vorgestellt habt, Miriam und ich sind beide schon lange im Konzern. Für mich persönlich seit 2017 im Digitalbereich, in der Konzernleitung von diesem großen, wunderbaren Konzern. Wir waren dort beide in Einzelführungspositionen tätig und Ende 2019, Anfang 2020 sind wir durch eine Reorganisation gegangen, haben also Strukturen überdacht und auch verändert und verschiedene Themen zusammengefügt, die zusammengehören. Und so ist der neue Bereich digitale Transformation in 2020 entstanden. Und Miriam und ich haben vorher schon in einer längeren Phase überlegt, was heißt das für uns, unsere Themen, unsere Mitarbeitenden, wie gehen wir in Zukunft damit um und haben dann den Schlachtplan entwickelt, nicht gegeneinander für so eine Stelle anzutreten, sondern miteinander und ja, Synergien zu heben und dieses Modell des Jobsharings auszuprobieren, hatten hinter den Kulissen einige Zeit, da uns ein Modell zu überlegen, wie wir uns gut vorstellen können, wie wir zusammenarbeiten, das dann auch zum Mehrwert des Unternehmens ist und haben uns dann gemeinsam auf die Stelle beworben.
Miriam, wie ist denn das dann angekommen bei der Bahn? Waren die sofort begeistert? Oder erstmal?
Also die Stelle war jetzt nicht als Tandem ausgeschrieben, sondern die Initiative kam von uns. Wir haben uns da die Karten gelegt, haben überlegt, wie wir uns da gemeinsam drauf bewerben, sind auch gemeinsam in den Bewerbungsprozess eingestiegen, haben mit unserem zukünftigen Chef dazu gesprochen und haben, sag ich mal, wie man sich auch normal für eine Stelle bewirbt, dann alle Prozessschritte dann halt auch einzeln durchlaufen und dann wurde die Entscheidung getroffen, dass wir die Stelle gemeinsam dann im Jobsharing übernehmen dürfen. Und Jobsharing heißt ja für uns, dass wir uns die Verantwortung hier gemeinsam teilen und gemeinsam die Verantwortung für die Zielerreichung, für unser Team, für die Teamentwicklung, für den Bereich digitale Transformation übernehmen.
Von wie viel Leuten reden wir hier oder im Team? Wie viele Menschen führt ihr da?
Genau, wir führen ein Team von knapp 25 Personen im Moment. Und das macht viel Freude, da gemeinsam die Themen anzugehen.
Wo ihr gerade Prozess gesagt habt, alle Prozessschritte bei der Bewerbung, heißt das dann auch, ihr macht zusammen Gehaltsverhandlungen oder ist das also für euch jetzt selbst, ne? Nicht für eure Mitarbeitenden, sondern für euch oder war das dann eine Einzelgeschichte?
Geil.
Nee, es waren verschiedene Prozessschritte tatsächlich und einige davon waren explizit gemeinsam und einige aber auch ganz besonders getrennt. Das nochmal nur so in Ergänzung, weil es für ein Unternehmen natürlich wichtig ist, dass im Jobsharing jede der Kandidatinnen auch theoretisch alleine die Kompetenz hat und fähig ist, die Rolle wahrzunehmen. Das heißt, wir hatten so fachliche Gespräche gemeinsam, wo es darum ging, wie stellt ihr euch das vor, was ist die Vision für die Abteilung. Das haben wir immer gemeinsam gemacht und dann gibt es aber auch verschiedene Personalinstrumente, die nochmal gucken, gibt es da die Führungskompetenz, auch eine fachliche Kompetenz, auch eine gewisse Diagnostik, die da im Hintergrund passiert. Das haben wir explizit getrennt gemacht, dass jede auch einzeln von uns die Fähigkeiten dafür hat. Und zum Schluss nochmal die Frage, die du gestellt hast, Gehaltsverhandlungen hätten wir so oder so machen können, haben wir uns aber in die Augen geschaut und gesagt, nee, wir führen die zusammen, wir sind hier ein Team und haben hohes Vertrauen miteinander und haben auch diese Dinge vorher miteinander besprochen und mit unserem Chef gemeinsam über Gehalt gesprochen.
Ja.
Ja, das hört sich ja toll an. Ist dann euer Team, eure Teamarbeit auch, ich nenne es ja fast agil, dann auch aufgestellt, dass ihr auch moderne Formen der Teamführung macht oder Teamarbeit auch, wenn ihr schon so ein modernes Jobsharing-Geschichte macht in der Führungsposition?
Also für uns ist es auch wichtig, da uns den Rahmenbedingungen, die es gibt, halt auch, dass wir dafür offen sind. Und wir merken halt auch immer, dass sich vieles bewegt, also dass halt auch in unserem Arbeitskontext halt sehr viel Flexibilität notwendig ist, um halt auch auf bestimmte Themen zu reagieren. Und dafür hilft es uns halt auch, in neuen Arbeitsformen, neuen Arbeitsweisen halt auch zu denken. Ganz konkret sind wir so organisiert, dass wir gemeinsam eine E-Mail-Adresse haben und halt auch gemeinsam Notizen, Dokumente, Unterlagen halt auch teilen, um da halt auch gemeinsam dann auf dem gleichen Stand zu sein und das Modell so einfach wie möglich für alle unsere Ansprechpartner zu machen, sei es halt für unseren Chef, sei es für unsere Kollegen, aber natürlich halt für unser Team, für einen Ansprechpartner in Konzern, dass sie uns halt über die Adresse MIA halt auch erreichen können.
Ich meine, gerade so Teamgeschichten, wenn man Vorgesetzte ist, dann geht es ja auch viel um Vertrauen. Das heißt aber, dass dann, sag ich mal, euer Team dann sich sagt, okay, ist jetzt egal, mit wem ich spreche. Bei Mails wissen sie ja wahrscheinlich im Zweifel nicht, wer antwortet. Ne? Ihr unterschreibt ja mit eurem Kürzel. Oder gibt es da dann auch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich persönlich würde lieber mit Janina oder Miriam sprechen? Oder macht ihr das oder sagt ihr dann, nee, wir sind eins?
Also wenn es halt um inhaltliche Themen geht, dann sind wir thematisch etwas aufgeteilt. Also bei mir zum Beispiel liegen halt Themen rund um Kompetenzentwicklung im digitalen Umfeld und auch das Intrapreneurship-Programm. Und da ist halt auch klar, dass da inhaltlich ich für die Themen verantwortlich bin. Wenn es dann halt um die persönliche Entwicklung geht, ja, dann sagen wir halt auch ganz klar, dass beide von uns angesprochen werden können. Also auch nach Wunsch kann mit derjenigen von uns gesprochen werden, wo dann vielleicht halt auch die bessere Beziehung ist oder wo dann halt auch vielleicht die Erfahrung oder der Wunsch dann halt von dem oder der Mitarbeitenden halt auch ist. Wichtig ist aber für uns, dass wir alle Informationen teilen und das ist auch im Team klar, dass wir unter uns keine Geheimnisse haben, dass wir Dinge natürlich teilen und das ist auch wirklich wichtig, weil wir auch hier gemeinsam die Verantwortung haben und hier auch Vertrauen ineinander und füreinander haben.
Mhm. Ja, vielleicht in Ergänzung, das ist noch nie vorgekommen und kann ich mir auch gar nicht vorstellen, aber es ist schon auch so ein Sicherheitsding, dass wir nicht mit gegeneinander ausgespielt werden können. Ne? Also das heißt, die Mitarbeitenden können sich wenden, an wen sie möchten und sagen, ich möchte es lieber mit Miriam besprechen, weil ich glaube, die hat da ein besseres Händchen für. Das heißt aber nicht, dass es Janina nicht erfährt oder umgekehrt, sondern wir sind völlig transparent. Die Information geht immer an beide, aber über wen und mit wem man das bespricht, das können die Kolleginnen selbst entscheiden.
Mhm. Würde ich jetzt auch mal schon ein bisschen Richtung Digitalisierung, Transformation sprechen. Ihr wart schon eine Weile im Unternehmen. Es gibt ja auch die Beispiele von Führungskräften, die in der Pandemie in eine Führung reingerutscht sind, in einem frischen Unternehmen. Ihr hattet den Vorteil, hoffe ich, dass ihr die Leute schon kanntet vielleicht. Aber vielleicht erzählt doch mal kurz, wie das bei der Deutschen Bahn, ihr habt uns erzählt, über 300.000 Beschäftigte, da muss ja in der Pandemie schon einiges abgegangen sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich ist da einiges abgegangen, in erster Linie mal an der Kundenseite. Ne? Das hat natürlich immer die höchste Priorität, dass die Kunden gut versorgt sind, aber auch im nächsten Schritt die Kolleginnen und Kollegen. Natürlich vor allem da auch wiederum im Kundenkontakt, dass die gut geschützt sind und ihre Arbeit in dem Umfang machen können, wie es damals oder da eben ging. Also so würde ich sagen, hat es uns als großes Unternehmen getroffen, wie uns als ganz Deutschland, kann man sich also vorstellen, dass es da gut abging, so wie du es gesagt hast. Für uns jetzt ganz besonders, also Mia und auch unser Team, hatten wir da durchaus den Vorteil, dass wir ja Büroarbeitsplätze haben und dass wir mit einer guten IT ausgestattet sind, dass wir auch schon vor Corona alle mobil arbeiten konnten und es deswegen auch von heute auf morgen umstellen konnten. Also ich weiß noch, als ich das letzte Mal im Büro war, wusste ich nicht, dass es das letzte Mal sein wird. Es ging dann wirklich Schlag auf Schlag, dass es dann die Regeln in kürzester Zeit strenger wurden. Der erste Lockdown kam. Ich weiß nicht, ich habe die ersten Wochen zu Hause an meinem Laptop gearbeitet, aber ohne Maus oder ähnliches, weil ich es einfach nicht mitgenommen hatte. Und ich glaube, so ging das vielen Kolleginnen und Kollegen. Und da waren wir in einer guten Ausgangssituation, dass wir von der Technik her so ausgestattet waren, dass alle auch von zu Hause ausgestattet waren und gut arbeiten konnten. Es hat uns natürlich trotzdem vor Herausforderungen gestellt, die auch vor allem so zwischenmenschlich sind. Auf einmal fehlen die Kolleginnen und Kollegen, man kann sich nicht mehr so sprechen, sehen. Mir fehlen die Schwingungen im Raum, zu gucken, wie geht's, wo geht's gerade heiß her, wo wird diskutiert, wo ist vielleicht auch gerade Konzentration angesagt. All das fehlt und das haben wir im Team Digitale Transformation dann auch über verschiedene Iterationen und Lernkurven uns aber so gut organisiert, dass wir viele unserer Meetings jetzt effizienter gestalten über Whiteboards und virtuelle Tools und auf der anderen Seite auch für dieses Zwischenmenschliche uns Meetings gesucht haben, die wir jetzt auch wirklich mit einplanen, sei es montags eine halbe Stunde so ein Start in die Woche, wo man einfach mal fragt, wie war das Wochenende, wie geht's, also so Themen, die man fragen würde, wenn man morgens ins Büro kommt und den ersten Kollegen bei einem Kaffee trifft, das haben wir versucht in den verschiedenen Möglichkeiten ins Digitale und Virtuelle zu übertragen.
Mhm. Digitalisierung ist ja, ja, oder digitale Transformation ist ja auch ein bisschen so ein Buzzword, kann man sagen. Was heißt das jetzt für euch, Miriam? Also, wenn du jetzt in einfachen Worten sagen müsstest, was ist dann euer Job, wenn ihr es vor allem für nach innen macht? Ne? Ihr macht ja nicht unbedingt das, was jetzt beim Kunden ankommt, sondern damit es außen erfolgreich ist, muss es ja auch innen irgendwie funktionieren. Also, was ist dann so eure Aufgabe?
Mhm. Ja, also durch die Digitalisierung verändert sich so einiges für uns halt auch als Unternehmen. Also wir haben ständig neue Herausforderungen, neue Technologien, die Arbeitswelt verändert sich. Und für uns im Team Digitale Transformation ist es wichtig, die Menschen dabei mitzunehmen. Und die Menschen dann innerhalb der DB sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch vor neuen Herausforderungen stehen. Und uns ist es wichtig, da unterschiedliche Angebote halt auch zu ermöglichen. Das fängt halt an, zum Thema Digitalisierung zu inspirieren, zu informieren, Angebote zu schaffen, um da Berührungspunkte zu bekommen. Geht halt aber auch weiter in die Richtung Befähigung und Unterstützung, Kompetenzen aufzubauen, die im Bereich Digitalisierung notwendig sind und halt auch Dinge dann konkret umzusetzen und zu pilotieren. Und da ist es uns halt auch wichtig, sehr bedarfsorientiert heranzugehen. Also wir sind natürlich ein riesengroßer Laden, ein Riesentanker mit mehr als 300.000 Mitarbeitenden. Und da schauen wir halt insbesondere an den Schnittstellen in die Geschäftsfelder, also in die unterschiedlichen Bereiche, Fernverkehr, Regio, Station und Service, wo ja die Personenbahnhöfe verantwortet werden, welche Bedarf es da konkret gibt und schauen dann, wie wir dann sehr zielorientiert da unterstützen können und Angebote schaffen können.
Wie reagieren denn so die Mitarbeiter? Kriegt ihr da auch Rücklauf dann, also an Stimmung auch von den Mitarbeitern? Könnte ich mir gut vorstellen, dass die dann sagen, ach, das ist diese Navi-App, funktioniert hinten und vorne nicht, die Kunden schlagen uns das immer um die Ohren. Und das müsst ihr euch dann anhören und müsst die dann streicheln und sagen, nee, die ist schon ganz okay, die App. Oder wie läuft das dann?
Naja, was für uns jetzt in der letzten Zeit im Vordergrund stand, dann gerade die Product Owner zum Beispiel da zu schulen, die dann in so einer Produktentwicklung und an den Schnittstellen halt aktiv sind. Weil wir gemerkt haben, dass es da wichtig ist, diese Kompetenzen halt aufzubauen. Und wir schauen da, dass wir Angebote schaffen, wo es halt nicht nur darum geht, frontal was zu zeigen oder was beizubringen, sondern so ein ganzheitliches Angebot zu schaffen. Also in dem Konstrukt Mindset zu schärfen, Skillset und Toolset und auch aufzubauen und da halt auch eine Vernetzung untereinander zu schaffen. Also jemand, der zum Beispiel bei Regio arbeitet, hat schon ähnliche Herausforderungen gehabt wie jemand im Fernverkehr oder auch bei Netz. Und unser Ansatz ist dann halt auch wirklich, die einzelnen Personen in dem Kompetenzbereich dann halt auch zusammenzubringen und dass sie voneinander profitieren. Und Das ist ein enormer Mehrwert, dann halt auch genau solche Angebote halt zu schaffen und da konkret im Dialog zu sein und zu schauen, welche Bedarfe es da gibt.
Aber das heißt, mit Product Owner ist ja dann immer noch der gemeint, der etwas am Ende entwickelt, ne? Oder mit seinem Team entwickelt. Aber jetzt sage ich mal an die wirklich so an der Front sozusagen stehen, da das geht dann über Stufen. Also ihr seid jetzt nicht dafür verantwortlich, die Zugbegleiter und Begleiterinnen zu schulen, wie sie mit Check-in-Apps, was weiß ich, was ihr da alles für Systeme habt, umzugehen habt. Oder habe ich das richtig verstanden?
Ja, also es ist tatsächlich auch gut, dass du nachfragst, weil es ist auch ein komplizierter Laden. Ne? Wir haben jetzt die 300.000 schon so ein paar Mal in den Mund genommen und das funktioniert natürlich nur arbeitsteilig. Und es gibt nicht die eine Abteilung, die alles macht, sondern eben je nach Schwerpunkt. Und für das Beispiel, was du jetzt gerade angesprochen hast, also die Kolleginnen und Kollegen vorne am Kunden, gab es jetzt auch in den letzten Jahren große Projekte, das zum Beispiel unter dem Namen Endgeräte für alle, um wirklich jeden einzelnen Mitarbeiter bis hinter Tupfingen mit Geräten auszustatten, damit die an der digitalen Arbeit auch partizipieren. Und es sind dann große Projekte, die auch nicht eine Abteilung oder eine Person alleine macht, sondern die immer auch gemeinsame Kraftakt sind. Ja? Genauso wie die Schulungen. Das machen viel dann auch die Geschäftsfelder selber, also zum Beispiel ein Regio, die genau wissen, welche Apps müssen denn ihre
Mitarbeitenden auf den und den Strecken nutzen. Das ist ja da auch nochmal durchaus komplex. Das hat Bayern dann ein anderes System als Bremen oder so. Da sind wir ja auch regional breit aufgestellt und nicht immer alleine verantwortlich. Da haben zum Beispiel die Länder auch immer eine Menge mitzureden. Also es ist ein sehr komplexer Laden und es funktioniert arbeitsteilig. Und wir sind mitten in diesem Spinnennetz von Kolleginnen und Kollegen, die das wuppen und diese Digitalisierung bis an den letzten Kollegen, Kolleginnen ranbringen, um letztendlich, dass der Kunde profitiert. Und einige der Themen, die eben eine übergreifende Relevanz haben, da war jetzt das Product Owner Thema 1, wo es halt, oh Mensch, da haben wir noch nichts, da kommt ein Bedarf, das ist irgendwie neu. Dann kommen diese Bedarfe oft zu uns in die Konzernleitung. Dann lösen wir das auch nicht für den einen Regio-Beispiel, für das eine Regio-Beispiel vor Ort, sondern gucken, wir als Konzern, anscheinend haben mehrere das Problem. Und wie finden wir da jetzt gemeinsam Lösungen? Und dann orchestrieren wir, gucken, dass wir auch da die einzelnen Player in diesem Spinnennetz mit an Bord bekommen. Letztendlich sind wir da also immer Enabler. Also du sagtest vorhin, die App funktioniert nicht, dann kommen nicht wir und machen die App neu, sondern wir gucken, wer kann das, wer hätte die App schon neu machen können, wer braucht die Kompetenz, woran hakt es, lag es da eher am Netzwerk, lag es an der Kompetenz, haben dieses Problem noch andere, wie haben die das gelöst und finden dann so zu einem Optimum für den ganzen Konzern. Nicht, weil eine Abteilung und auch nicht, weil Mia kommt und das jetzt alles löst, sondern weil wir als Gesamtkonzern eine gute Lösung finden, die wir dann wiederum bei hoffentlich 300.000 ausrollen können.
Ja, ja, die Zahl begleitet uns hier und ich muss sie auch wieder ansprechen. 300.000, das ist in Deutschland schon eine mittelgroße Stadt, ne? Also da ist ja alles dabei, ja. Ihr macht ja auch große Bewerbungsverfahren. Ihr stellt ja nicht nur Professoren ein. Ne? Das sind alle Couleur, Menschen, Azubis. Und wie schafft ihr das, die alle auch wirklich mitzunehmen auf die Reise? Weil wir reden immer wieder davon, wer jetzt in den Arbeitsleben einsteigt, der muss sein Leben lang dazulernen und so weiter. Ne? Also da müsst ihr ja auch ein bisschen in die Zukunft gucken, was kommt da auf uns zu. Die Deutsche Bahn macht in KI, in autonomem Fahren und was nicht alles. Alle so eine Projekte. Und da muss man die Mitarbeiter ja auch noch mitnehmen. Also seid ihr dann auch da dabei, den Leuten zu sagen, Leute, jetzt habt ihr was gelernt, da könnt ihr nächstes Jahr, müsst ihr nochmal was Neues lernen oder übernächstes Jahr?
Ja, also wir schauen natürlich insbesondere dann halt auch in unser Team. Also wenn wir das Thema lebenslanges Lernen begleitet uns da halt enorm. Also dass wir für uns halt immer schauen, was entwickelt sich da, wie können wir uns da halt auch besser aufstellen. Mit Blick in das Thema Recruiting haben wir da halt auch eine ganze, sag ich mal, Mannschaft, die diesen enormen Kraftakt halt hat, neue Kolleginnen und Kollegen in den Konzern halt auch zu holen. Und da, wie du es halt gesagt hast, ist es halt sehr, sehr breit, sehr unterschiedlich. Also vom Promovierten bis halt auch wirklich zu den Auszubildenden, Trainees, Nachwuchskräfte, ist da alles gefragt. Viele Spezialisten, da haben wir halt eine große Herausforderung, dass ja auch viele der Kolleginnen und Kollegen halt in Zukunft halt auch in die wohlverdiente Rente gehen werden und wir da halt sehr, sehr viele Stellen haben, die da halt nachzubesetzen sind. Und da sind halt unsere Kollegen im Recruiting halt aktiv unterwegs, auch in unterschiedlichen Modellen, unterschiedliche Möglichkeiten, dann halt auch genau diese Zielgruppen mit den notwendigen Kompetenzen dann halt auch zu rekrutieren. Und dann schauen wir natürlich halt, wie sich das halt im Laufe der Zeit halt auch entwickelt, wie sich halt auch Kompetenzen weiterentwickeln werden müssen über konkrete Trainings, um sie dann halt auch mitzunehmen im Konzern.
Bei uns braucht man schon manchmal einen langen Atem im Konzern und wir haben ein paar tausend Mitarbeiter. Jetzt stelle ich mir das bei euch vor, da braucht man schon eine Menge Geduld, ne? Hattet ihr nie so das Gefühl, ich will mal in so ein Startup, was total hyper agil ist, weil ich könnte mir vorstellen, ein Projekt dauert bei euch ja Monate bis Jahre, bis man da mal was sieht an Ergebnis. Oder täusche ich mich da? Seid ihr total agil?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also ich habe so einige Male schon gedacht, das fühlt sich hier gerade ganz schön Startup-mäßig an. Als ich 2000 16, 17 in den Digitalbereich gekommen bin, war der relativ neu auf Konzernebene, also in den Geschäftsfeldern. So, du hattest vorhin schon die App angesprochen. Gibt es natürlich schon lange digitale Produkte, aber dass es den Bedarf gibt, da auch für das Gesamtunternehmen mit so einem Weitblick zu schauen, gibt es den Bereich des Chief Digital Officers eben noch gar nicht so lange. Und da waren wir ein Haufen von Leuten ohne Großstruktur, ohne, das haben wir immer schon so gemacht, sondern haben gesagt, okay, was braucht dieser Konzern? Wie können wir helfen? Was heißt Digitalisierung jetzt und in Zukunft? Das kam mir persönlich schon sehr neu vor und es war eine sehr spannende Zeit und man hat eben immer das Gefühl, das, was man hier tut, dient einfach einem tollen, größeren Zweck, nämlich die Deutsche Bahn als wirklich wesentlicher Treiber auch von Mobilität. Wenn wir jetzt in Richtung Klimakrise gucken, da hat man einfach schon das Gefühl, ich kann hier einen Beitrag leisten zu was wirklich Großem und was wirklich Wichtigem. Dafür hat die Deutsche Bahn sich eine Strategie gegeben, die heißt Starke Schiene, mit wirklich ambitionierten Zielen, ja, von Verkehrsverlagerung und Ökostrom und Fahrgastzahlverdopplung. Und da können einfach wir beide hier, Miriam und ich, und einfach auch die meisten der DBler voll und ganz hinterstehen. Also hat man immer genau dieses Wechselspiel zwischen, ich mache hier was Kleines für mich und will hier eine Wirksamkeit sehen und Ergebnisse sehen, aber ich tue das in so einem großen Ganzen für was wirklich Gutes. Und das dient hier einem tollen, größeren Zweck, dem ich mich voll und ganz verschreiben kann. Und genau in dem Wechselspiel sind auch unsere Projekte. Manche sind sehr langfristig angelegt, weil so eine Kompetenz ist eben nicht von heute auf morgen aufgebaut und dann abgehakt, sondern da geht es eher um lebenslang, um inspirieren, um so Bahnen schaffen für die Zukunft. Und auf der anderen Seite haben wir auch ganz konkrete Projekte und arbeiten sehr iterativ, weil wir eben auch hier der Überzeugung sind, wir brauchen nicht einen 5-Jahres-Wasserfallplan, sondern wir brauchen jetzt eine gute Idee und dann gucken wir mal in 3 Monaten drauf und dann gucken wir wieder in 3 Monaten drauf und iterieren und gucken immer nutzerzentriert, was brauchen die Geschäftsfelder, was brauchen die Kunden und was brauchen dementsprechend die Mitarbeitenden. Lass es uns ausprobieren und in 3 Monaten haben wir ein konkretes Ergebnis und gucken, wie es dann damit weitergeht.
Und zur Ergänzung, was in so einem großen Konzern einfach wahnsinnig hilft, ist das Netzwerk dahinter. Also das ist, wie viele Fachexperten es gibt oder Experten für unterschiedliche Themen. Und die dann gemeinsam an einen Tisch zu bringen und dann mit der Expertise auch an Themen zu arbeiten, das macht halt unwahrscheinlich viel Spaß. Schlüssel dafür ist natürlich, die einzelnen Personen dann auch zu identifizieren und dann halt auch mit ins Boot zu bekommen für Projekte. Aber das ist halt wirklich Wahnsinn, wie hoch die Bereitschaft ist und wie gut es halt auch dann in der Zusammenarbeit klappen kann.
Da würde ich noch nachfragen, wie netzwerkt ihr da konkret? Also bei uns sind ja auch mittlerweile einige Tools durchs Dorf getrieben worden. Also E-Mail, klar, das hört dann auf, dass man irgendwann 300 Stück am Tag bekommt. Und jetzt sind wir bei Slack und bei Teams und so. Nutzt ihr ähnliche Tools? Habt ihr da Strukturen oder macht ihr die da, wie er lustig ist? Einer Notizblöcke und der andere nutzt Slack?
WhatsApp. Genau, also wir nutzen im Konzern Teams, was auch sehr gut hilft, jetzt auch gerade in den letzten Monaten in der virtuellen Welt. Und wir haben auch für viele Themen Communities aufgesetzt. Also sei das jetzt eine Change-Community, eine Community zum Thema Technologien, weil es halt einfach so ist, dass in so einem großen Konzern man halt in unterschiedlichen Bereichen dann wirklich die Experten hat und die dann zusammenzubekommen und dann übergreifend voneinander zu profitieren, funktioniert halt viel über Communities. Wir haben im Konzern auch ein Social Intranet, wir nennen das DB Planet, wo sehr viel der Kommunikation drüber läuft, wo Inhalte geteilt werden, wo halt auch kommentiert werden kann, wo halt auch Dialoge entstehen und das, sag ich mal, kommt immer besser in Schwung im Konzern und hilft dann halt aber auch, da die wesentlichen Informationen und die Leute dann dahinter auch zu finden. Aber Kern ist natürlich das persönliche Netzwerk auch, ja, also wirklich in den persönlichen Dialog zu gehen. Ich habe persönlich das aus meiner Erfahrung, ich bin in die Inhouse-Beratung gestartet in den Konzern, habe da unterschiedliche Projekte in einzelnen Bereichen gemacht und ich profitiere heute noch von den Kontakten, die ich da knüpfen konnte.
Ich glaube, du hast auch gesagt, du machst Intrapreneurship, ne? Hast du da mal so ein Beispiel für so ein Projekt, was wo neue Technologien oder wo man also einfach ein Beispiel von euren Intrapreneur-Geschichten, was besonders heraussticht?
Mhm. Genau, also ein Beispiel, was ich nennen kann, ist, dass wir halt ein Team haben, die haben sich mit dem Problem befasst und haben gesagt, es gibt halt so viele Lithium-Ionen-Batterien. Was passiert denn halt eigentlich mit denen? Halt auch im Sinne der Nachhaltigkeit, die werden halt in vielen Varianten ja halt genutzt, sei es E-Autos oder andere Varianten. Und die sind meistens dann irgendwann nicht mehr zu gebrauchen in der ursprünglichen Variante. Und dann geht es damit halt auf den Müll oder sie müssen halt entsorgt werden. Und das Team hat sich halt damit beschäftigt, was kann halt alternativ damit passieren. Am Anfang ging es halt eher darum, die Entsorgung unterstützen. Und dann haben sie sich immer weiterentwickelt. Und jetzt ist es halt so, dass sie ein potenzielles Geschäftsmodell halt auch entwickelt haben, diese Lithium-Ionen-Batterien dann halt auch noch weiter genutzt werden können, um für zusätzliche Stromversorgung halt auch genutzt werden können. Und da haben wir jetzt halt auch ein Geschäftsfeld innerhalb der Deutschen Bahn gefunden, die das Team jetzt halt auch weiter unterstützt. Also die haben halt ihren ersten Proof of Concept, also ihr ersten kleinen Piloten gebaut, haben bewiesen, dass es möglich ist. Und jetzt haben sie die Unterstützung halt aus einem Geschäftsfeld, das Thema jetzt weiter zu fördern und größer zu machen.
Naja, das ist cool. Intern. Ja, Janina, wünschst du dir manchmal, hast du das vorhin angesprochen mit den verschiedenen Apps, die in verschiedenen Regionen, dass es dann doch am Ende vielleicht ein Tool für alles gäbe? Oder ist das vielleicht ganz okay, dass es so verschiedene regionale Besonderheiten gibt? Ich stelle es mir schwierig vor, aber vielleicht sagt ihr das ja anders.
Ja, also die Frage dahinter ist, die ich so ein bisschen raushöre, in unserer immer komplexer werdenden Welt wünsche ich mir da manchmal Vereinfachung. Ja. Ja klar, bin ja auch nur ein Mensch. Ich wünsche mir Überschaubarkeit, Vorhersehbarkeit, Komplexitätsreduktion. Auf der anderen Seite ist es genau mein Job, auch zu wissen, dass es das nicht gibt. Es, in dieser immer komplexer werdenden Welt, ob man sie jetzt VUCA nennt oder wie auch immer, werden wir uns immer weiter damit arrangieren müssen, dass Zusammenhänge komplex sind, dass es nicht einfache Wirkung, Ursache, Verhältnisse gibt. Und ich finde das ein super spannendes Spielfeld, dass ich mich da tummeln darf, um zu gucken, was können wir da reißen, was können wir für Deutschland reißen, fürs Klima und auch für so einen Laden wie die Deutsche Bahn. Mhm. Und kann ganz gut mit so einer gewissen Unsicherheit und auch so einer Komplexheit leben. Und bei so ganz konkreten Beispielen wie jetzt Tools oder Apps oder so, da muss man natürlich wirklich immer gucken, was ist auch wirtschaftlich, was ist so Kosten-Nutzen. Da hat das manchmal viel mit Ineffizienz zu tun, wenn jeder ein eigenes Ding nutzt. Da müssen wir drauf schauen. Das ist meistens nicht mein Job, aber da gibt es wirklich Expertinnen, die gucken, was ist sinnvoll und was nicht. Also ein gewisser Grad von Vereinfachung und Vereinheitlichung macht Sinn bei allen Tools und allen Kommunikationswegen. Ich habe mich aber persönlich von der Idee, dass alles irgendwann mal einfach wird und dass es nur noch die eine eierlegende Wollmilchsau gibt, von der habe ich mich frei gemacht.
Man hört ja noch nicht so oft von Jobsharing. Ein Beispiel ist ja noch die Chance von Unilever, die das auch machen, auch schon seit 10 Jahren ungefähr. Glaubt ihr, das ist so ein Modell, was jetzt immer mehr kommt in der deutschen Wirtschaft? Ihr habt da bestimmt ja Kontakte oder werdet ja vielleicht auch mal angesprochen von anderen Firmen oder Bewerbern, die sagen, wie funktioniert denn das? Seid ihr da jetzt schon so Role Model in der Ecke?
Das Interesse ist auf jeden Fall da. Und das ist auch schön. Also wir selber konnten davon profitieren, dass wir jetzt auch nicht die Ersten waren im Konzern der Deutschen Bahn, die im Jobsharing gestartet sind, sondern wir haben zwei Hände gut voll an Kolleginnen, die im Jobsharing unterwegs sind. Und die haben uns auch am Anfang mit Rat und Tat zur Seite gestanden und haben von ihrem Modell berichtet, auch welche Herausforderungen sie hatten, wie sie das aufgesetzt haben. Und da haben wir sehr von profitieren können. Und da, ja, das ist halt auch was ich selber zum Beispiel gerne mitgebe. Also KollegInnen, die mich kontaktieren und sich halt auch selber auf eine Stelle bewerben wollen. Und ich glaube, dass das ein gutes Modell ist, geteilte Führung halt auch wirklich zu leben. Natürlich braucht man dafür das Vertrauen und halt auch den Weg zu gehen, halt auch loszulassen und gemeinsam diese Verantwortung zu übernehmen. Ich kann mir das halt für viele Bereiche gut vorstellen.
Jetzt stelle ich die ketzerische Frage. Ihr müsst nicht darauf antworten, aber ich kenne nicht alle Beispiele dieser Welt, ob das so ist oder nicht, aber die ich kenne, sind meistens sind Frauen, die das machen. Könnt ihr euch das für Männer vorstellen? Ihr kennt sicher viele männliche Führungskräfte, dass die bereit sind, so eine Symbiose einzugehen mit einem anderen Mann, einen Job sich zu teilen, der Verantwortung trägt und Macht quasi, man muss ja Macht teilen dann auch ein bisschen, ne? Man muss sich ja blind verstehen. Könnt ihr euch das vorstellen?
Zweifelst du jetzt etwa an der Kompetenz von Männern, Andrea? Wie ist denn das mit dir? Wie ist denn das mit dir und Frauke? Ich meine, ihr macht da kein Jobsharing, aber ihr macht jetzt in dem Falle hier zusammen einen Podcast und dazu gehört auch Vertrauen und sich abstimmen. Ich würde das mal grundsätzlich auch Männern zutrauen, oder?
Warum gibt's? Kennt ihr männliche Varianten dieses Jobsharing in Führungspositionen?
Also ich weiß, dass es diverse Beispiele gibt, vor allem aber auch auf Projektebene, auf mitarbeitender Ebene. Da haben wir auch im Konzern Kollegen, übrigens gemischte Doppel, ja, nur um das da auch nochmal so ins Spiel zu bringen. Auf Führungskräfteebene kenne ich persönlich jetzt keins und ich gebe dir recht, auch in unserem Umfeld ist es ein Thema, was vor allem von Frauen vorangetrieben wird. Ich glaube, dafür kann es viele Gründe geben. Die Readiness oder die Kompetenz von Männern würde ich da jetzt mal nicht unterstellen, dass die fehlt.
Das Ego.
An vielen Stellen wird es gar nicht Jobsharing genannt. Es gibt halt aber auch einzelne Beispiele, wo geteilte Geschäftsführung zum Beispiel übernommen wird. Halt auch der eine macht Finanzen, Marketing und der andere macht Produkt und Tech. Also das ist halt immer die Frage, was dahinter steht. Also die geteilte Verantwortung halt für ein Unternehmen, für einen Bereich, das gibt es halt an vielen Stellen. Was bei Frauen halt oft aus meiner Sicht assoziiert wird, ist dann halt auch die Möglichkeit, dann halt auch die Arbeitszeit nochmal zu reduzieren. In der Situation, wo die Kinder zum Beispiel krank sind, wo die Kinder zum Beispiel klein sind, ja, also da hilft das natürlich. Aber es gibt halt auch ganz viele andere Situationen und da habe ich nämlich gerade schon dran gedacht. Es kann halt sein, dass jemand im Umfeld krank ist, dass es ein starkes Hobby gibt, wo das halt auch gut helfen kann, sich halt in geteilte Verantwortung gehen, gemeinsam in ein Jobsharing zu gehen, um dann halt auch noch Zeit für andere Verpflichtungen oder andere Optionen zu haben.
Ja, ich bei dem Thema bin ich immer groß dabei. Ich bin da selber nicht besser gewesen, weil die Zeit war noch nicht reif damals dafür. Aber Robert Habeck ist ja so ein Beispiel, der eben konsequent mit seiner Frau Jobsharing gemacht hat, nämlich als sie Kinder bekommen haben, das sich konsequent zu teilen. Auch viele Führungskräfte haben Kinder, männliche meine ich, der Druck ist da einfach noch nicht da. Das meine ich damit. Es gibt immer einen Grund dann häufig. Und leider sind es immer die Frauen, die dann nur in Anführungsstrichen das machen. Es könnten genauso gut auch Männer sein. Weil meistens haben die auch Kinder.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast es ja auch schon beobachtet und ich würde das auch nochmal unterstützen. Das Thema Jobsharing ist auf jeden Fall, wird immer präsenter über alle Zielgruppen, Männer, Frauen, auf Mitarbeitenden-Ebene genauso wie auf Führungskräfte-Ebene. Ich glaube, da kommt noch die Zeit und es gibt immer mehr mutige Vorbilder. Du hast jetzt auch einige Namen genannt.
Und ich gehe davon aus, dass das immer mehr wird. Und ich glaube, sowas wie eine Familie und Kinder sind gute und auch so drängende Gründe, sein Leben, seine Arbeitszeit, seine Lebenszeit und seine Lebensrealität vielleicht nochmal zu hinterfragen. Es gibt aber auch echt viele andere Themen. Und das ist mir nochmal wichtig beim Thema Jobsharing. Es ist nicht der eine Grund, Kinder und dann das, sondern es gibt Ehrenämter, zusätzliche Jobs. Und ich glaube wirklich auch aus der Ecke, aus der wir kommen, Transformation, New Work, neue Arbeit, das beschäftigt mich und uns sehr. Da sehen wir einfach einen unglaublichen Drang nach Selbstverwirklichung, nach Sinn, nach Wirksamkeit im Leben und es kann über so viele Ebenen kommen und der Job ist davon nur noch einer. Mhm. Wie viele kenne ich, die nebenbei zum Beispiel noch lehren und unterrichten, noch an Universitäten tätig sind oder noch pflegen. Mal zurück. Pflegen, Kinder, Eltern, die sich engagieren in einem Ehrenamt. Es gibt so viele Gründe, die das Leben bereichern und die quasi Lebensrealität ausmachen. Und da das Lebensrealität und Job gut zusammenpasst, dafür wird es in Zukunft aus meiner Perspektive immer mehr Lösungen und Modelle geben. Und Jobsharing ist eins davon. Sicherlich auch da nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber ein gutes, um da in Zukunft auch weiterhin sowohl im Privaten als auch im Job und in allen anderen Aspekten, die einem wichtig sind, eine Ausgeglichenheit anzustreben.
Ja, und das Unternehmen profitiert ja auch, wenn zwei Hirne für einen Job denken. Ja, Janina, Miriam, danke euch.
Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Danke euch. Vielen Dank.
Audio Now.